Ja, also heute ein allerletztes Mal in der Reihe Anfang. Ihr habt das wahrscheinlich so ein bisschen mitverfolgt die letzte Zeit, dass das so uns begleitet hat, diese Reihe mit dem Titel Anfang. Und nochmal soll es uns gehen, so zum letzten Mal darum, wie denn vielleicht auch ein erwachsener Mensch einen Anfang im christlichen Glauben nehmen kann. Das für Kinder sieht das ja relativ einfach aus, man übernimmt das einfach so von den Eltern, aber irgendwann fängt man an, selbst zu denken, stellt vieles in Frage und dann fragt man sich, stimmt das denn alles oder waren das nur irgendwie schöne Geschichten damals? Und wir haben versucht, einfach Argumente zu finden für den christlichen Glauben in diesen letzten oder mit heute 8 Sonntagen. Und ich gestehe an dieser Stelle mal, ich habe diese Reihe geklaut. Ja, die habe ich richtig plagiiert. Ja, das ist also wirklich nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Vom Andy Stanley, einem Pastor in Amerika, aus einer Gemeinde, deren Fokus auf Menschen ist, die Jesus nicht kennen. Und die das wirklich mit Herzblut machen. Und es hat mich fasziniert, welchen Ansatz er genommen hat. Und deshalb habe ich das einfach bei ihm abgekupfert. Wer möchte, kann von mir gerne die Links kriegen zu seinen Predigtvideos. Dann könnt ihr das alles nochmal im Original hören. Aber wir haben uns in diesen Wochen immer zu so Fragen gestellt. Jetzt bin ich wieder zu schnell gewesen. Ja, wunderbar. Fragen, so eigentlich für jeden Gottesdienst war so eine Frage zurückgeblieben. Einmal haben wir uns gefragt, wer ist eigentlich Jesus? War er ein guter Redner mit weisen Einsichten, ein Visionär oder womöglich eben doch Gott, der in unsere Zeit gekommen ist? Ich habe versucht, euch davon zu überzeugen, dass damals in Jerusalem, in der Zeit der römischen Besatzung, tatsächlich etwas passiert ist, was für die ganze Welt von größter Wichtigkeit ist. Die zweite Frage: Fehler oder Sünde? Wie wollen wir das nennen? Also was wir so verzapfen. Sind es nur Fehler, die man unschuldig weglächeln kann irgendwie? Oder ist es bei ehrlicher Betrachtung eben doch viel schlimmer? Müssen wir von Sünde sprechen? Sünde müssen wir das nennen, was Beziehungen kaputt macht, haben wir gesehen. Und wir haben alle schon Beziehungen in irgendeiner Form kaputt gemacht. Und das gilt eben auch für unsere Beziehung mit Gott. Auch da können wir, wenn wir ehrlich genug sind, ausreichend viele Hinweise dafür finden, dass wir fortwährend mit genügend Zerstörungskraft ans Werk gehen. Ich bin ein Sünder. Das halte ich für eine ehrliche und realistische Aussage. Dritter Punkt. Wie komme ich mit Gott ins Reine? Muss ich eigentlich irgendetwas tun, damit Gott sich mit mir befasst? Kann ich überhaupt irgendetwas tun? Kann ich ihn irgendwie beeindrucken? Wie kommt es dahin, dass Gott mich lieb hat? Die Antwort des christlichen Glaubens dazu ist, das ist gar nicht nötig. Die Initiative geht immer von Gott aus. Seine Liebe ist der Anfang für alles. Da kann man mal sich erleichtert zurücklehnen. Dann haben wir uns Regeln angeschaut und haben uns gefragt, ist es bei Gott wie in einem Verein oder wie in einer Familie? Und oft spukt ja so der Eindruck in den Köpfen herum, dass es beim christlichen Glauben nur um die Einhaltung von Regeln geht. Aber ist das wirklich so? Wenn man einem Verein angehören will, muss man die Vereinsregeln einhalten. Wer die Regeln nicht einhält, fliegt raus. Aber die Beziehung mit Gott ist eben keine solche Vereinszugehörigkeit, keine Vereinsbeziehung. Gott lässt sich als Vater bezeichnen. Da geht es um Familie. Zugehörigkeit zu einer Familie muss man sich nicht erst verdienen. Die ist einfach gegeben, weil man zum Vater gehört. Gott gibt seine Regeln also denen, die schon zu ihm gehören. Auch die 10 Gebote waren zuerst Regeln für ein Volk, das Gott vorher aus Ägypten befreit hat. Die Befreiung, die Beziehung, die kam zuerst und erst dann folgten die Regeln als Ausdruck dieser Familienzugehörigkeit. So hatten wir das herausgefunden. Dann, wie kann ich denn meine Sünde loswerden? Also wenn man sich dem Gedanken annähert, dass man selbst ein Sünder ist, womöglich, also nicht nur einer, der Fehler macht, dann kommt früher oder später auch diese Frage auf, wie werde ich diese Sünden denn los? Für die Zukunft kann ich mich ja entscheiden. Ich mache ab jetzt etwas anders. Ich versuche es besser. Aber was ist mit meiner Vergangenheit? Und vor allem, wie vergebe ich mir selbst? Und die christliche Antwort auf diese Frage ist Jesus. Durch ihn bekommen wir geschenkt, was wir uns selbst nie verdienen könnten. Vergebung. Und das ist reine Gnade. Geschenk. Wir brauchen nur zu bitten. Und selbst, sogar uns selbst müssen wir eigentlich gar nicht vergeben. Denn auch das hat Jesus längst getan. Weil er derjenige ist, der vergibt. Und eine letzte Frage haben wir letztes Mal angeschaut. Was, wenn es nach dem Tod von Jesus tatsächlich mit neuem Leben weitergegangen ist? Wo genug Menschen zusammenkommen und gemeinsam das gleiche glauben, da kommt es irgendwann zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. So lässt sich eigentlich jede Religion in irgendeiner Form erklären. Ist da überhaupt ein Unterschied zum christlichen Glauben oder ist das beim christlichen Glauben genauso? Und ich habe versucht zu zeigen, dass der christliche Glaube tatsächlich ganz anders ist. Denn nachdem Jesus gestorben war, glaubten seine Anhänger, seine Jünger eigentlich gar nichts mehr über ihn. Die waren völlig fertig, desillusioniert, hoffnungslos und verängstigt. Und so war es kurz nach der Hinrichtung von Jesus. Da war irgendwie alles vorbei. Aber ein paar Tage später redeten dieselben Leute ohne jegliche Angst und mit überwältigender Überzeugung von Jesus. Sie behaupteten wirklich allen Ernstes, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Für sie war dieses Ereignis lebensverändernd. Und viele, viele tausend Menschen in den ersten paar Jahrzehnten glaubten ihren Zeugenaussagen. Es war offensichtlich dermaßen überzeugend, was die zu erzählen hatten. Daher, was wäre, wenn das tatsächlich so war, dass dieser besondere Mensch, Jesus, von den Toten auferweckt worden ist? Das müsste doch die Bestätigung sein, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und auch unser Retter. Was ich euch heute zum Schluss erzählen möchte, das dürft ihr als Skeptiker gern nochmal hinterfragen. Aber ich finde es faszinierend. Und die Frage ist, ob man das wirklich anders erklären kann, als durch die Tatsache, dass Jesus wirklich lebendig ist. Auch heute. Und dass er auch heute in und durch Menschen in dieser Welt wirkt. Ich denke, man kann es nicht anders erklären, als dass das so ist. Also, schauen wir mal. Eines Tages war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, ist nach Caesarea Philippi gekommen. Das war schon so gegen Ende seiner Zeit, in der er so gewirkt hat. Caesarea Philippi ist eine ganze Strecke weg von Jerusalem, 52 Kilometer etwa. Und dann kam so im Gespräch die Frage auf, wer denkt ihr eigentlich, dass ich bin? Also vorausgegangen war ein Gespräch darüber, für wen die Leute denn Jesus hielten. Und da traten die unterschiedlichsten Ideen zutage. Die Leute waren damals auch schon ganz gut in Verschwörungstheorien, hat man so den Eindruck. Aber dann stellt Jesus seinen Leuten, also seinen Jüngern, diese viel existenziellere Frage. Und ihr, für wen haltet ihr mich denn? Diese Frage hatte ich ja in dieser Predigtreihe auch schon mal euch vorgelegt. Ne? Wer ist Jesus für dich? Also so in dieser Zuspitzung, nicht nur ganz allgemein, sondern für dich. Jesus will wissen, für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du mich? Und Simon Petrus, bei ihm kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Das war so dieser Jünger, der sein Herz auf der Zunge trug, so der Spontanredner, der Vorlaute. Und auch hier ist er der Erste und er sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Worauf Jesus zu ihm so etwas sagt wie, Petrus, du bist zwar schlau, aber nicht so schlau, das hat dir nicht menschliche Klugheit offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Aber Jesus sagt noch mehr und das ist das, worauf ich jetzt hinaus will und worauf ich besonders hinweisen will. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und das ist so ein kleines Wortspiel im Griechischen. Jesus gibt diesem Jünger einen neuen Namen. Eigentlich heißt er ja Simon. Und Jesus sagt, von nun an soll man dich Petrus nennen. Das heißt so viel wie Fels. Und Jesus sagt, auf diesen Felsen wird er seine Gemeinde bauen. Jetzt könnte man darüber debattieren, was diese Aussage mit dem Felsen bedeutete. Ist damit Petrus selbst gemeint oder doch eher diese Aussage, die er vorher gemacht hat, nämlich dass Jesus eben Gottes Sohn ist, der Messias. Aber diese Diskussion, die würde an der eigentlich wichtigen Aussage dieses Textes hier vorbeigehen. Nämlich wirklich wichtig ist dieser Teil. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Die Bibelübersetzungen verwenden verschiedene Wörter an der Stelle. Gemeinde, Kirche. Das griechische Wort an der Stelle, Ekklesia, hatte ursprünglich sogar eine politische Bedeutung. Gemeindeversammlung, also so im Sinne von die Versammlung der politischen Gemeinde. Aber das wurde darüber hinaus dann auch für andere wichtige Versammlungen, große Zusammenkünfte verwendet. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Da ist Jesus mit seinen paar Jüngern unterwegs, weit weg von Jerusalem. Am Horizont braut sich wirklich ganz gefährliche, bedrohliche Opposition gegen Jesus zusammen. Und sie sind irgendwo JWD in der Gegend von Caesarea Philippi, ganz weit draußen, unbedeutend. Und das alles spricht ja irgendwie nicht von besonderer Bedeutung für das Volk der Juden, so weit, wie die da weg sind. Aber Jesus sagt zu seinen 12 Hanseln, ich werde meine Gemeinde bauen, meine Versammlung werde ich bauen. Und man kann sich fast vorstellen, wie die Jünger sich so ein bisschen umschauen und sagen, na, toll, wir paar, ne? Unbedeutende Truppe, nur so ein Dutzend Außenseiter, die sich gegen den religiösen Mainstream richten. Und das soll die Versammlung, die Gemeinde von Jesus werden? Keine Ahnung, was du meinst, Jesus. Und bald darauf ist Jesus mit seinen Jüngern zurück nach Jerusalem gegangen. Und dann wurde er verhaftet und schließlich gekreuzigt. Und ihr erinnert euch, das war uns in der letzten Predigtreihe so aufgefallen, wenn man Petrus da gefragt hätte, nach der Kreuzigung, und was denkst du jetzt über Jesus? Denkst du immer noch, dass er der Messias ist, der Sohn des lebendigen Gottes? Dann hätte er wohl geantwortet, nein, das glaube ich nicht mehr. Das glaube ich nicht mehr. Jesus ist tot. War da noch irgendwelche Hoffnung auf eine größer werdende Jesus-Versammlung, eine Jesus-Gemeinde, die in irgendeiner Weise Bedeutung haben würde? Ich denke mal nicht. Denn Jesus war tot. Und alle Hoffnungen sind mit ihm gestorben. Aber wir hatten eben auch schon gesehen, dass bald danach noch mal etwas passiert ist. Und diese paar Leute, die eben noch total desillusioniert und verängstigt waren und sich still zurückgezogen hatten, die kamen plötzlich aus ihren Winkeln hervor. Nichts konnte sie mehr zurückhalten. Sie erzählten von dem, was sie erlebt haben. Sie alle bezeugten übereinstimmend, wir haben den auferstandenen Retter gesehen. Und am Schluss dieser Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, so haben sie später in ihren Erinnerungen berichtet, da hat Jesus sie noch einmal zusammengerufen und ihnen etwas Wichtiges mit auf den Weg gegeben. Und das, was er da gesagt hat, das passt zusammen mit dem, was er einige Zeit vorher dort in der Gegend von Caesarea Philippi gesagt hatte. Und sehen wir es uns an. Es steht in Matthäus 28. Wir fangen bei Vers 18 an. Und Jesus trat zu ihnen, und gemeint sind da seine Jünger, seine wenigen verbliebenen Anhänger. Jetzt waren es nur noch 11, weil Judas, den Jesus ja verraten hatte und nicht mehr dabei war. Aber diese paar Jünger, das sind diejenigen, die Jesus als Auferstandenen erlebt hatten. Und Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Wenn man das mal so ganz frisch hört, ne, so als hätte man es noch nie gehört, dann ist auch das wieder im Grunde eine ungeheuer arrogante Aussage. Ne? Alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Und daher stehen nur 11 Hansel. Also das ist entweder total arrogant und überkandidelt oder es ist wahr. Es gibt wahrscheinlich nur einen Grund, warum diese Männer, die da vor Jesus standen, ihm das irgendwie ohne große Zweifel abgenommen haben. Denn sie schauten in dem Moment auf den Mann, den sie vorher mausetot gesehen hatten. Sie wussten, dass dieser Mann vor ein paar Tagen brutal an einem Kreuz verreckt ist. Er war von Profis hingerichtet worden. Aber jetzt stand er vor ihnen und war quicklebendig. Wenn jemand von uns seinen eigenen Tod und seine Auferstehung voraussagen würde und es dann tatsächlich so kommt, ich glaube, dann könnte der sich auch hinstellen und sagen, mir ist alle Macht gegeben. Irgendwie würden wir es ihm abnehmen. Na klar, bei Jesus ist das besonders. Und nur bei ihm ist das so geschehen. Aber könnt ihr euch vorstellen, diese Situation, da ist einer tot gewesen und jetzt lebt er wieder. Dem nehme ich es ab. Dem nehme ich es einfach ab. Und Jesus sagte dann weiter, darum, und jetzt kommt das, was ihm so wichtig ist, worauf er all diese Macht, die ihm gegeben ist, richten will. Jetzt kommt sein Ziel, sein Auftrag. Dafür hat er eben alle Macht bekommen. Das, was jetzt kommt, dafür will er all diese Macht verwenden. Kein Wunder, werden wir gleich sehen, haben die Jünger diesen Auftrag später so dermaßen ernst genommen. Darum, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Nur ein paar Leute, die selbst keinen Einfluss haben, keine Macht. Und die sollen zu allen Völkern gehen, zu allen Volksgruppen und dort die Menschen zu Jesus-Nachfolgern machen. Das ist mal ein verrückter Auftrag. Es geht weiter. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich habe ein bisschen was übersprungen, ne? Ihr kennt den Text genauer. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt, sagt Jesus so zum Schluss. Und dann verschwindet er. Ich werde bei euch sein, wenn ihr meinen Auftrag ausführt, die Menschen aller Völker und Volksgruppen zu meinen Jüngern macht. Und dann verlässt er sie. Aber tatsächlich, es hat nicht lange gedauert, dann haben die Jünger genau damit angefangen. Sie haben den Menschen von Jesus erzählt. Eine Handvoll Leutchen, eben noch total verängstigt, aber plötzlich stehen sie auf den Straßen von Jerusalem und reden von Jesus. Plötzlich sind sie im Tempel unterwegs und predigen von Jesus. Und wenn sie predigten, dann hatten sie 4 Punkte, das haben wir gesehen beim letzten Mal. Ihr habt Jesus getötet, haben sie erzählt. Gott hat ihn auferweckt. Wir haben ihn gesehen. Und jetzt sagt, dass es euch leid tut. Kehrt um. Und tatsächlich, das hatte Wirkung. Das hat nicht lange gedauert. Es passierte recht schnell. Und es passierte nicht weit weg, sondern gleich da in Jerusalem. Da in Jerusalem, wo all diese Ereignisse mit Jesus passiert waren, da fanden Tausende von Menschen die Überzeugung, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferweckt wurde. Und sie verstanden, was das für ihr Leben bedeutete. Von einem Moment auf den anderen wurde Jesus das Zentrum ihres Glaubens, ihrer Hoffnung, ihrer Anbetung. Tausende von Menschen fanden Glauben. Und die Jesusgemeinde wuchs und wuchs und wuchs. Und so wurde die Kirche geboren. Aber Achtung, diese Kirche entstand nicht auf der Basis irgendwelcher Lehren. Jede Religion fängt normalerweise mit irgendwelchen Lehren an, die die Menschen annehmen sollen. Die Jesusbewegung entstand nicht auf der Basis von Lehren, sondern auf der Basis von Ereignissen, dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Und es hat sich ausgebreitet. Und das war anfangs eine gute Entwicklung. Es wurde weitererzählt und es kamen noch mehr Menschen dazu. Und dann gab es Verfolgung und die Leute wurden verstreut und haben auch da weitererzählt. Und es breitete sich noch weiter aus. Und trotzdem, irgendwann merkt man, ja, dann wurde es so ein bisschen träge. Es kam alles so ein bisschen zum Erliegen. Die Jünger freuten sich so an ihrem regionalen Erfolg irgendwie. Aber dies an die Enden der Erde, das kam nicht so ganz in Gang. Die Bewegung hörte irgendwie auf, sich zu bewegen. Und die Gemeinde hörte auf zu wachsen und sich auszubreiten. Aber Jesus hatte den Jüngern doch aufgetragen, zu allen Völkern zu gehen. Es schien, als hätten sie das so ein bisschen vergessen. Sind nur in ihre Nachbarschaft gegangen. Dabei war es doch eine Botschaft für die ganze Welt, nicht nur für die damalige Provinz Judäa. Und so hat Jesus sich nochmal einen ausgesucht und beauftragt, einen Missionar. Sein Name war Saulus, ein Pharisäer, also ein strenggläubiger Jude, einer, der theologisch gebildet war und mehrere Sprachen sprach, ein römischer Bürger. Der brachte so ein paar Dinge mit, die die ursprünglichen Jünger von Jesus nicht aufweisen konnten. Das waren einfache Fischer und Zolleinnehmer. Der einzige Nachteil von diesem Mann war, dieser Saulus, der später Paulus genannt wurde, der hatte etwas gegen diese ganze Jesus-Bewegung. Aber das hat Jesus hinbekommen. War für ihn kein Problem, das zu organisieren. Ihm ist eben alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Also hat er das auch hinbekommen. Und Paulus hat dann die Botschaft wirklich in alle Welt getragen. Gott hat mitten unter uns etwas ganz Wichtiges getan und ihr alle müsst das wissen. Mit Plan und Strategie ist er ausgezogen und hat von Jesus gepredigt. 30 Jahre seines Lebens hat er darauf verwendet, überall in der zivilisierten Welt kleine Versammlungen und Gemeinden zu starten. Er hat keine Kosten und Mühen gescheut. Er hat sich schlagen lassen, war immer wieder in Gefahr, steckte im Gefängnis, aber er hat sich nicht aufhalten lassen. Die Botschaft von Jesus war ihm zu kostbar, als dass er sie hätte verschweigen können. Und seine Predigten haben ihn schließlich ein letztes Mal ins Gefängnis gebracht. In Rom ist er dann hingerichtet worden, wie viele andere Christen auch. In Tagen, in denen man mit Christen machte, was man wollte. Die wurden den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen und als lebendige Fackeln bei Gartenfesten verwendet. Und wer weiß, ob er sich in diesen letzten Tagen, der Paulus, nicht womöglich doch einmal gefragt hat, ob das alles aufgeht. Wird die Botschaft von Jesus untergehen, die doch so hart verfolgt wird? Ich weiß nicht, ob er sich das gefragt hat. Also er klingt immer sehr überzeugt. Aber ne, wenn man sich das mal so vorstellt, was damals los war. Und wenn man heute zurückschaut, Rom hat sich seither verändert. Wo Paulus noch an jeder Ecke heidnische Götzen und Statuen gesehen hat. Heute würde er überall dort Symbole des christlichen Glaubens sehen. Kreuze aller Orten, an Wänden, auf Plätzen und auf den Dächern herrlicher Bauten, errichtet zur Ehre von Jesus. Heute gibt es kein römisches Reich mehr. Es ist kleiner und kleiner geworden und schließlich ganz verschwunden. Aber die Kirche, die ist größer und größer geworden. Der Glaube an Jesus, der hat sich tatsächlich über die ganze Welt ausgebreitet. Heute gibt es Kirchen in nahezu jeder großen Stadt auf dieser Welt. Paulus hatte Briefe geschrieben an die einzelnen Gemeinden. Und als er sie so auf den Weg brachte, da hat er wahrscheinlich gehofft, dass sie irgendwie ankommen. Es gab ja kein sicheres Postsystem. Er hatte gehofft, dass sie irgendwie ankommen und dass seine Ermutigungen und Belehrungen die Gläubigen stärken würden. Und heute? Können Menschen auf aller Welt diese Briefe in über 1200 Sprachen lesen. So predigt Paulus auch heute noch das, wozu er von Jesus beauftragt worden war. Oder denken wir an den römischen Kaiser Augustus. Der wird heute immer noch regelmäßig erwähnt. Aber der erste Kaiser von Rom, der ist eine Randnotiz geworden in der Geschichte von der Geburt von Jesus. Und nur wegen Jesus wird auch heute noch der Name von Kaiser Augustus erwähnt. Hätte man sich das damals in den Anfängen irgendwie so vorstellen können? Wohl kaum. Und doch ist es passiert. Es hat sich so entwickelt. Es ist entstanden, genau wie Jesus es vorausgesagt hat. Ich werde meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Mein Tod, euer Tod, der Tod von Märtyrern, Generationen von Toten, nichts, nichts kann meiner Gemeinde etwas anhaben. Nichts wird sie überwältigen. Nichts wird das Wachstum meiner Kirche aufhalten, denn mein Geist wird in ihr gegenwärtig sein. Ich selbst werde in meiner Gemeinde präsent sein. Die Kirche wird der Ort sein, in dem die machtvolle Gegenwart des lebendigen Gottes zu spüren sein wird. Überall auf dieser Welt, bis an die Enden der Erden und der Zeit. Und wenn ihr mit dieser Botschaft in die Welt geht und Menschen aus allen Völkern einladet, zu glauben und meine Nachfolger zu werden, dann werde ich mit all meiner Macht unter euch gegenwärtig sein, bis ich wiederkomme. Und es stimmt. Und es stimmt. Diese Predigtreihe, die hatte zum Ziel, auch für einen Skeptiker und Gottsucher aufzuzeigen, wie man einen Anfang mit im Jesusglauben machen kann. Und wenn einer von euch noch zu dieser Gruppe der Suchenden dazugehört, dann macht dir Folgendes bewusst. Am Anfang des christlichen Glaubens gab es eine Handvoll Menschen, zwei Hände voll vielleicht, die etwas erlebt und gesehen hatten, was sie nicht für sich behalten konnten. Sie hatten Jesus als Auferstandenen gesehen. Und sie wollten, dass möglichst jeder davon weiß. Und aus diesen kleinen Anfängen entstand eine Bewegung. Und diese Bewegung, die basiert eben nicht auf Lehren, sondern auf tatsächlichen geschichtlichen Ereignissen. Und das macht den christlichen Glauben aus. Dieser Glaube wird heute gelebt und gepredigt und weitergegeben durch die Kirche, durch Gemeinden vor Ort, durch Versammlungen, in denen man Jesus, dem Lebendigen, begegnen kann. Und die weltweite Kirche wächst und wächst und wächst. Alle anderen religiösen Systeme kommen mit Lehren, von denen sie überzeugen wollen. Es sind im Grunde nichts als Behauptungen. Der christliche Glaube ist etwas, was geschehen ist und was noch immer geschieht. Und du bist eingeladen. Du bist eingeladen, dich dieser Bewegung anzuschließen, indem du dich einer örtlichen Gemeinde anschließt. Und das muss beileibe nicht unsere FEG hier sein. Wo Jesus gepredigt wird, da kann man ihm begegnen. Wir wollen so ein Ort sein, wo man Jesus begegnen kann. Unser Fokus wird immer sein, dass Menschen Glauben an Jesus finden und dass sie im Glauben an Jesus wachsen können. Ich weiß, dass es für einen Skeptiker schwer ist, an die Geschichte der Kirche zu denken. So viel Böses ist passiert. Die Christen haben viele schreckliche Dinge getan, auch im Namen von Jesus. Aber trotzdem, obwohl wir Christen so dermaßen dämlich sind und zum Teil sogar offen böse, trotzdem wächst die Gemeinde von Jesus, so wie er es vorausgesagt hat. Nicht wegen uns, sondern eher trotz uns. Sie wächst wegen Jesus, weil er sie baut und weil er lebt. Und die örtliche Gemeinde, die ist der Platz, an dem Menschen auch heute Gott begegnen können. Hier finden sie Antworten auf die tiefsten Fragen ihres Lebens. Hier gibt es auch heute bei jeder Zusammenkunft die Chance auf ein Wunder, weil Jesus gegenwärtig ist. Hier werden die tiefsten Nöte der Menschen berührt, Sünde, Sorgen, der Tod. Hier kann man Antworten finden, Rettung, Hilfe, Trost. Nicht, weil Menschen sich nette Dinge ausdenken, sondern weil Gott mit seiner Gnade und mit seiner Liebe unter diesen ziemlich unperfekten Menschen wirkt. Und du bist eingeladen, mitzumachen bei dem, was Gott heute in dieser Welt tut. Und deshalb kommt jetzt die letzte Frage. Was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt? Und ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht ist dein nächster Schritt, weiter nachzuforschen, was es mit dem Glauben auf sich hat. Lesen, die Bibel zur Hand nehmen, Gottesdienste besuchen, ehrlich erkunden, ob der Glaube an Jesus vielleicht doch Hand und Fuß hat, so wie ich jetzt 8 Sonntage lang erzählt habe. Andere haben vielleicht schon genug gehört. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du dein Vertrauen jetzt tatsächlich auf Jesus setzt. Viele Menschen durch die Generationen haben das so erlebt. Langsam oder auch ganz plötzlich wird einem klar, dass Jesus mich wirklich liebt. Mich. Und dass er wirklich für mich gestorben ist und dass er wirklich lebt. Und weil das alles stimmt, darum will ich ihm mein Leben anvertrauen. Wenn du so einer bist, dann komm nachher doch zum Abendmahl, das wir feiern wollen, und nimm den Tod und die Auferstehung von Jesus für dich persönlich in Anspruch. Und später geh zu einem Christen deines Vertrauens und bete mit ihm und mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Ein anderer nächster Schritt könnte die Taufe sein. Ein öffentliches Bekenntnis zum persönlichen Glauben an den lebendigen Jesus Christus. Wer sich taufen lässt, reiht sich ein in eine Reihe von Hunderten, Millionen von Menschen seit den Tagen der ersten Christen, die alle auf diese Weise ihren Glauben bezeugt haben. Oder für jemand anderen ist der nächste Schritt vielleicht, dass er sich einer Gemeinschaft von Christen anschließt, damit er im Glauben wachsen kann. So wie wir heute wieder Leute aufgenommen haben in unsere Gemeinschaft. Vielleicht triffst du ja heute den Entschluss, ja, ich will dieser Gemeinde angehören oder einer anderen Gemeinschaft. Also ich habe übrigens immer irgendwelche Aufnahmeanträge dabei, falls das so bei euch in euch hochkommt. Ja, ich will angehören so einer Gemeinde, denn ich merke, dass Gott will, dass ich ein lebendiger Baustein in dieser Gemeinde sein soll. Dieser Gemeinde, die er hier baut. Oder du entschließt dich heute, dich einem Hausbibelkreis anzuschließen. Es gibt einige bei uns in der Gemeinde. Damit du zusammen mit anderen tiefer in Gottes Wort einsteigen kannst und es studieren kannst und mit ihnen zusammen den Menschen um euch herum dienen kannst. Oder dein nächster Schritt könnte auch sein, dass du dich Jesus als Mitarbeiter zur Verfügung stellst. Dass du ihm deine Freizeit spendest, die kostbar ist, ich weiß, ungeheuer kostbar. Dass du es ihm spendest, deine Kraft, dein Können, vielleicht auch dein Geld, damit er all das einsetzen kann, damit dieser Auftrag weitergehen kann, in den Jesus alle seine Macht fließen lassen will, dass Menschen zu Jüngern von Jesus werden. Bist du da dabei? Und ich hatte gesagt, dass dieser Auftrag uns in die ganze Welt, zu allen Völkern führen soll. Von daher kann dein nächster Schritt womöglich sogar noch größer sein. Womöglich hat Gott schon länger mit dir darüber gesprochen, dich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Vielleicht ist dein nächster Schritt ja zu sagen, ja, ja dazu, dass Gott über dein gesamtes Leben bestimmen darf, dass er darüber verfügen darf, dass er dich einsetzen kann als vollzeitlichen Mitarbeiter in seinem Reich. Vielleicht als Pastor in einer Kirche, in einer Gemeinde, vielleicht als Diakon oder auch als Missionar an den Enden der Erden. Und wenn es sein muss, auch als Zeuge da, wo es unbequem ist und womöglich sogar ziemlich gefährlich werden kann. Gibt es etwas Größeres, für das wir unser Leben einsetzen könnten? Es gibt viele Wege, reich und berühmt zu werden. Aber es gibt keinen anderen Weg, bei dem dabei zu sein, was der große Gott in dieser Welt vorhat und tut. Es gibt nichts, was von größerer Bedeutung sein könnte, nichts. Und deshalb achte auf die Stimme in deinem Herzen. Folge dem Reden Gottes. Und ich bin ganz sicher, du wirst es nicht bereuen. Was ist dein nächster Schritt? Lasst mich beten. Ja, lieber Herr, wir rechnen damit, dass du lebendig bist. Wir haben es von zuverlässigen Zeugen gehört. Und ich bin davon überzeugt. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass du auch heute reden kannst zu Einzelnen unter uns. Und dass du sie ansprechen kannst auf ihren nächsten Schritt. Und dass in ihnen diese Gewissheit reifen kann, dass du sie ihnen schenkst, was der nächste Schritt ist. In den Glauben hinein oder in die Gemeinde hinein oder in den Dienst hinein. Ja, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du lebendig bist, dass du heute unter uns wirkst, in dieser Welt wirkst, dass deine Gemeinde wächst weltweit, auch da, wo sie verfolgt wird, und dass wir dazugehören dürfen und dass wir dich erleben dürfen, mit all deiner Macht, die du in den Aufbau dieser besonderen, ich sage jetzt Organisation, hineinsteckst. Hab Dank dafür, dass dir jeder Mensch so wichtig ist, dass du ihm nachgehst und dass du uns beauftragst, ihm nachzugehen. Und so wollen wir dir folgen und dir dienen und dich lieben mit all unserer Kraft. Amen. Ja, ich habe schon angesprochen, wir wollen Abendmahl feiern und das machen wir jetzt ziemlich direkt, ohne noch ein Lied dazwischen.